Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Zum Abschluss des Futsaljahres 2017 im Westen kam es am Wochenende noch zum Duell zwischen Paderborn und den Black Panthers. Bielefeld, das Ostwestfalen-Derby, hatte einiges an Spannung zu bieten. Am Ende setzten sich die Black Panthers mit 3:1 durch. Wir schauen hier auf meinsportradio.de auf diese Partie zurück und verschaffen uns außerdem heute hier in der Sportshow einen Überblick über die aktuellen Stände in den anderen Futsal-Regionalligen. Und dazu ist natürlich wieder unser Experte Heinz-Peter Effing von Futsal Germany mit dabei. Hallo Heinz-Peter.
Hi Malte.
Ja, Derby-Zeit also im Westen zum Ausklang des Jahres gewannen die Black Panthers, ich habe es eben schon gesagt, mit 3:1 beim UFC Paderborn. Der Siegercoach Goran Novakovic mit seiner Analyse dieses knappen und engen Duells.
Ja, erstmal Hut ab vor der Leistung von Paderborn. Sie waren an diesem Tag auch gut besetzt und haben echt eine gute Leistung abgeliefert. Es hätte sicherlich auch nach den 40 Minuten auch ein 2:2 auf der Anzeigentafel hätte stehen können. Ja, dies konnten wir zum Glück verhindern und mit Kampfeskraft und Teamgeist auch das Ding dann nochmal nach Hause quasi die 3 Punkte gerettet. Wegen Sperren waren wir auch etwas gehandicapt. Nadir Seruk hat ja noch die rote Karte von Schwerte zu verkraften gehabt und Josef Hassan die 4. gelbe Karte. Plus meine 3 Leute, die zu Westfalen-Auswahl kamen, kamen direkt aus Duisburg und wie ich schon gesagt habe, die konnten wirklich mit Muskelkater herkommen, die Treppen hochlaufen. Das hat man dann auch im Spiel natürlich auch gemerkt. Aber nichtsdestotrotz kamen wir in der ersten Halbzeit sehr gut in die Partie. Ein Spieler, der Paderborner natürlich für seine Mannschaft einen Bärendienst erwiesen hatte, mit der gelb-roten Karte direkt nach 5 Minuten in einer Aktion 2-mal eine gelbe Karte kassiert. Man hat bei dem Spiel auch gesehen, dass er uns mit Sicherheit in den weiteren Verlauf des Spiels hätte gefährlich werden können. Danach vielleicht auch nochmal eine Schlüsselsituation, kurz vor dem 0-0 gehen die Paderborner mit 2:1 gegen den Torwart und verfehlen das leere Tor mit dem Pfosten und dann genau der Gegenzug führt dann zum 1:0 für uns. Danach diktieren wir eigentlich die erste Halbzeit und gehen auch verdient mit 2:1 in Führung in die Halbzeit. Die zweite Halbzeit verläuft komplett auf Augenhöhe. Paderborn hat sehr gut Druck gemacht und war auch nah dran am Ausgleich. Wir hatten viele gute Kontersituationen, die wir aufgrund des Kräfteverschleißes dann auch nicht konsequent zu Ende spielen konnten. Und quasi mit dem Schlusspfiff setzen wir dann das 3:1, als das Tor komplett frei war, konnte Nick Dorolli dann von der eigenen Hälfte dann noch zum Schluss einnetzen.
Soweit die Sicht des Siegers, aber wir haben die unterlegenen Paderborner den Spielverlauf gesehen und wie bewerten Sie das Ergebnis? Dennis Hansmeier vom UFC Paderborn nimmt die Einordnung bei uns vor.
Wir sind in der Partie gegen die Panthers aus einer starken Defensive angefangen, haben das eigentlich relativ gut gemacht, haben der starken Offensive um Modrelli und Aitan relativ wenig Möglichkeiten gelassen. Selber haben wir immer mal wieder gute Chancen bei Kontern gehabt und direkt nach unserer besten Chance, wo wir alleine auf den Torwart zugehen, eine 2-gegen-1 Situation beim Torwart haben und den Ball aber dann am Ende nicht im leeren Tor unterbringen können, gehen die Panthers in Führung. Das war zu dem Zeitpunkt ja relativ unglücklich für uns auf jeden Fall. Im Anschluss an das 1:0 für die Panthers sind die Panthers deutlich stärker. Wir kommen eigentlich kaum noch ins Spiel und haben dann fast noch Glück, dass wir kurz vor der Halbzeit nochmal das 2:1 erzielen. Da in der Phase waren die Bielefelder deutlich stärker. In der zweiten Halbzeit waren wir selber wieder ganz gut drin, haben das Spiel offen gestaltet, haben eigentlich sehr viele Chancen auch gehabt, um den Ausgleich zu machen, scheitern aber teilweise recht kläglich an den Möglichkeiten, die wir haben, müssen das Risiko einfach erhöhen in den letzten Minuten. Spielen wir dann auch öfter wieder mit Flying. Irgendwann 30 Sekunden vor Schluss trifft Modrelli dann zum 3:1. Das war dann aber nicht mehr entscheidend. Eigentlich war es schade, wir waren gut drin im Spiel. Hätte also auch genauso gut einen Punkt für uns drin sein können. Schade, dass es zum Saisonabschluss jetzt nicht geklappt hat, also zum Abschluss des Jahres. Aber es geht ja noch weiter im neuen Jahr. Wir sind nur 3 Punkte hinter den Nicht-Abstiegsplätzen. Und in den letzten Wochen haben wir es auch immer geschafft, die Ergebnisse eng zu halten, die Spiele eng zu halten. Deswegen, ich traue uns schon zu, dass wir hier und da nochmal einen Bonuspunkt holen. Und sollte mal irgendwo einen Bonuspunkt gelingen mit einem Sieg, sind wir einfach wieder drin in der Lotterie um die Nicht-Abstiegsplätze. Und deswegen gucken wir optimistisch ins Jahr 2018.
Ja, Heinz-Peter, du hast es gehört, was der gute Dennis Hansmeier eben gesagt hat. Teilst du seinen Optimismus? 6 Punkte, 3 Zähler vom rettenden Ufer auf dem vorletzten Tabellenplatz. Kann man da so optimistisch in die Zukunft blicken, wie Dennis das eben getan hat?
Ja, wenn man es jetzt nur auf die Ergebnisse der letzten Wochen herunterbricht, natürlich nicht. Aber was die Differenz zu den Mannschaften oder zum rettenden Ufer angeht, natürlich schon. Das sind nun mal Fakten. Es sind 3 Punkte. Es geht jetzt am 20.01. nach Bonn. Das ist eine Mannschaft, die sie in der Hinrunde geschlagen haben. Nach einem hohen Rückstand, 1-5 lagen sie zurück. Sie haben das Spiel noch gewonnen. Also da geht es dann auch wirklich um vieles. Also das ist ein Spiel, das müssen sie gewinnen. Bonn eben auch, also ein echtes Endspiel dann mal wieder. Aber ich sehe es genauso wie er, man kann optimistisch sein. Vor allen Dingen auch, was mich optimistisch stimmt, ist die Defensivleistung in diesem Spiel. Sie haben 3 Gegentore bekommen gegen die Black Panthers Bielefeld, die sicherlich ein bisschen müde teilweise angereist waren, weil sie noch im Lehrgang von der Westfalen-Auswahl waren, einige Spieler. Aber sie haben defensiv sehr stabil gestanden. Sie haben nur 3 Gegentore bekommen. Das sind die 2 wenigsten in der gesamten Saison überhaupt. Sie haben 1x1 bekommen gegen Aachen. Da siegten sie 5-1. Aber sie haben es offensichtlich etwas verändert, was die Taktik angeht. Sie spielen nicht mehr so offen und so viel mit Flying, sondern setzen eher auf eine stabile Defensive. Und das ist ja auch sinnvoll gegen die Black Panthers Bielefeld. Die haben sich lange Zeit schwer getan. Dreudi hat letztlich das Spiel entschieden mit einem Tor in der 40. Minute. Bis dahin war alles möglich. Und die Black Panthers Bielefeld, die halten den Druck auf den MCH hoch. Am 20.01. auch da, der erste Spieltag im neuen Jahr, kommt es da auch zu einem, ja, ich möchte mal sagen, zu einem Quasi-Finale zumindest, um den Playoff-Platz für die deutsche Meisterschaft. Da spielen die Black Panthers nämlich beim MCH. Das erste Spiel haben die Black Panthers mit 7-5 gewonnen. Sie sind aktuell einen Punkt noch hinter dem MCH, natürlich mit einem Spiel mehr. Aber wenn sie das gewinnen, dann ziehen sie zumindest temporär am MCH vorbei. Also insofern gibt es für die Black Panthers noch alle Chancen, nach oben anzugreifen. Für den UFC Paderborn gibt es noch alle Chancen, das Feld von hinten aufzurollen. Also von daher können beide Mannschaften grundsätzlich dann doch mit einem gewissen Optimismus ins neue Jahr blicken.
Und das macht Bielefelds Coach Goran Novakovic auch, hat er uns selber gesagt. 27 Punkte, Platz 3. Da ist er durchaus zufrieden mit. Wir hören in seinen O-Ton nochmal rein.
Mit der Punkteausbeute jetzt zum Jahresabschluss sind wir natürlich komplett zufrieden. Jetzt kommt eine kleine Pause, dann der Länderpokal. Wobei ich hoffe, dass ein paar Spieler vielleicht von mir auch nominiert werden. Und ansonsten natürlich frohe Weihnachten, guten Rutsch an alle Mannschaften hier in unserer Futsalliga West und auch an die Redaktion. Und macht weiter so auch im Jahr 2018. Die gesamte Liga freut sich über so ein Format und sich so auch präsentieren zu können und auch so professionell aufgearbeitet zu bekommen.
Auch wir wünschen natürlich allen Futsalern in der Futsalliga West und in ganz Deutschland schöne Weihnachten und ein tolles neues Jahr 2018. Und vielen Dank auch für das Lob an unserer Berichterstattung. Wir werden auch 2018 natürlich unser Bestes geben hier auf meinsportradio.de und die Futsal-Berichterstattung schrittweise auch noch weiter ausbauen. Und damit fangen wir heute hier in der Sendung auch schon mal an. Blicken ein bisschen über den Tellerrand der Futsalliga West hinaus auf das, was in dieser Saison in den anderen Regionalligen noch so gelaufen ist. Heinz-Peter, und wenn wir da drauf gucken, dann müssen wir erstmal sagen, es gibt ja 4 Regionalligen, aber 5 Verbände. Ein Verband tanzt aus der Reihe, hat keine Regionalliga. Warum nicht?
Ja, eine gute Frage. Offensichtlich bemüht sich da nicht wirklich jemand, das Ganze auf die Beine zu stellen. Sowas liegt natürlich auch immer in den Verantwortlichkeiten der jeweiligen Regional- und Landesverbände. Letztlich auch in der Verantwortlichkeit des DFB, da vielleicht auch mal eine Direktive auszusprechen, hey, wir müssen jetzt eine Regionalliga installieren, weil letztlich braucht man eine Basis von 5 funktionierenden und nicht total fragilen Regionalligen, um irgendwann mal das Ziel Bundesliga auch angehen zu können, weil so bauen sich Strukturen auf, so baut sich eine Infrastruktur auf und die Mannschaften lernen, in einem landesweit funktionierenden Ligasystem zu spielen und zu funktionieren. Was am verwunderlichsten ist, im Südwesten, es ist der kleinste Regionalverband, die Distanzen sind gering. Aber irgendwie kriegen sie es nicht hin. Aber sie haben zumindest schon mal einen deutschen Futsalmeister gestellt, den FV Eppelborn damals. Eine Fußballmannschaft, die 2007 um die deutsche Meisterschaft gespielt hat und tatsächlich den Titel geholt hat. Aber ansonsten still ruht der See bis dato. Aber es wird Zeit, dass der Südwesten spätestens in der kommenden Saison mit einem Regional, Ligaspielbetrieb anfängt.
Hoffen wir natürlich, dass dann auch das Beispiel der Futsal-Regionalliga Nord so ein bisschen Schule macht. Die haben ja in dieser Saison angefangen, eine Regionalliga aufzuziehen. Und in der steht aktuell der große Dominator der letzten Jahre, der HSV, die Futsal-Panthers, also ganz oben an der Spitze. 25 Punkte, 6 Punkte vor dem zweiten, vor dem Hamburger Futsal-Club von 2016. Also da sind sehr deutliche und große Unterschiede in der Leistungsdichte. HSV bzw. die Futsal-Panthers vorneweg.
Ja, absolut. Wobei man sagen muss, der Norden geht in seine erste Saison oder spielt gerade seine aktuell erste Regionalligasaison. Und es war die absolut richtige Entscheidung, das zu machen. In Norddeutschland hat sich der Futsal sehr auf Hamburg konzentriert eine ganze Zeit lang. Natürlich auch geprägt von den Hamburg Panthers. Aber da gab es eben auch noch ein paar andere Teams. Fortis Hamburg zum Beispiel letztes Jahr im Halbfinale gewesen um die deutsche Meisterschaft, die da eine Rolle gespielt haben in der Entwicklung. MSV Hamburg zum Beispiel. Da gab es schon eine Team, Yazar Hamburg, da fallen mir so einige Namen ein. Es war die richtige Entscheidung, diese Regionalliga an den Start zu bringen, mit 8 Teams insgesamt. Und ich muss feststellen, die Leistungsdichte in dieser Liga, du hast natürlich recht, die Hamburg Panthers, die marschieren schon vorneweg, die werden sich auch wahrscheinlich als Meister für die Playoffs der deutschen Meisterschaft qualifizieren. Aber die Leistungsdichte insgesamt ist relativ hoch. Auch wenn die Panthers am Wochenende zum Beispiel gegen Braunschweig, die sind aktuell Eintracht Braunschweig übrigens Dritter, mit 9-1 gewonnen haben. Aber da gibt es kein Team, was total extrem abfällt. Selbst Kiel, die auf dem letzten Platz stehen, die haben zwar erst 3 Punkte geholt, die haben ein Torverhältnis von 36-43. Also das ist super moderat. Sie haben sehr viele Spiele nur total knapp verloren. Ja, und so zieht sich das durch die gesamte Liga. Die Hamburger werden sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit als Erster qualifizieren. Um Platz 2 spielen meiner Meinung nach von dir erwähnte HFC Hamburg, Eintracht Braunschweig und der FC Fortis, der letztes Jahr immerhin im Halbfinale war, wie gerade schon erwähnt. Es wird einen Absteiger am Ende der Saison geben. Die Aufstockung soll auf 10 Teams erfolgen, in der Saison 2018-19 sicherlich auch der richtige Weg. Ja, und zu den Hamburg Panthers sei nochmal gesagt, sie haben 4-mal schon die deutsche Meisterschaft gewonnen, 2012 und 2013 sowie 2015, 2016. Immer ein Jahr Unterbrechung dabei. Das hatten sie jetzt in der vergangenen Saison. Also eigentlich müssten sie jetzt wieder 2-mal hintereinander deutscher Meister werden. Ich bin gespannt, es gibt eine starke Konkurrenz aus den anderen Regionalligen. Und erwähnenswert ist vielleicht noch, dass der VfV 06 Hildesheim, der eben auch aus diesem Regionalverband kommt, schon 2-mal Zweiter wurde. Das ist aber schon ein bisschen her.
Also, und damit gucken wir in den Nordosten, wo ja der Finalist der letzten Meisterschaft drin war, der VfL 05 Hohenstein-Ernsthal, und der führt die Veranstaltung im Nordosten auch an, ist Erster in der 10er Liga mit 39 Punkten, 3 Punkte vor dem BFC Preußen.
Ja, du sprachst gerade von Dominator, und das ist der VfL Hohenstein-Ernsthal in dieser Liga wirklich, auch wenn die Preußen aus Berlin relativ nah dran sind, aber trotz allem machen die Männer um Heiko Fröhlich herum einen wirklich sehr, sehr guten Job in den letzten Jahren. Zum Beispiel spielen dort auch Wiegels, Wittig, Jurado Garcia, alles aktuelle deutsche Nationalspieler. Sie haben ein paar ausländische Spieler, die ein sehr, sehr gutes Niveau haben. Sie sind sehr gut aufgestellt, was Organisation und Infrastruktur angeht. Und das spiegelt sich natürlich auch wieder. Sie sind Serienmeister im Nordosten. Sie haben, glaube ich, jetzt 5-mal hintereinander den Titel gewonnen, gehen auf ihren 6. Titel zu, waren schon 2-mal im Halbfinale Deutsche Futsalmeisterschaft, respektive 1-mal im Finale. Also von daher, da deutet wirklich alles darauf hin, dass sie diese Liga gewinnen werden. Die ersten beiden qualifizieren sich auch hier für die Playoffs der deutschen Meisterschaft. Hier gibt es aber im Vergleich zum Norden tatsächlich ein ganz extremes Leistungsgefälle. Wenn ich da mal gucke, der UFK Potsdam an letzter Stelle mit 0 Punkten und einem Torverhältnis von minus 96 Toren. Davor rangiert der SV Eintracht Magdeburg, die haben immerhin schon 6 Punkte eingesammelt, aber auch ein Torverhältnis von minus 153 Toren. Das ist schon enorm. Also da gibt es teilweise ganz extreme Klatschen. Aber das ist eben so. Es muss sich alles ausnivellieren, es muss sich aneinander reiben. Das wird in 3, 4, 5 Jahren nicht mehr so extrem sein. Aktuell ist es noch so. Der BFC Preußen, wie gerade schon erwähnt, rangiert auf Platz 2 mit 36 Punkten. Allerdings schon 14 Spiele absolviert. Hohenstein-Ernsthal erst 13 Spiele absolviert. Vielleicht eine kleine Chance haben noch der FC Liria. Den kennen wir ja noch vor 2 Jahren im Endspiel um die deutsche Meisterschaft gewesen. Und FK Srbija aus Berlin. Die haben vielleicht noch kleine Chancen auf die Playoffs. Da müssen sie sich aber ganz schön strecken. Sie haben schon einen gewissen Rückstand. Und der Regionalverband Nordost hat immerhin auch schon zweimal einen deutschen Meister gestellt, nämlich 2010 und 2011 war es SD Croatia Berlin, die so ein bisschen in der Versenkung verschwunden sind. Durim Elisi hat seinerzeit für diese Mannschaft gespielt, den kennen wir aus der Nationalmannschaft. Und in dieser Liga gibt es auch einen Absteiger. Und im nächsten Jahr oder zumindest mittelfristig ist eine Aufstockung auf 12 Mannschaften geplant.
Und damit gucken wir in den Süden, in die Regionalliga Süd. Das ist die Liga, in der der amtierende deutsche Meister spielt, Jan Regensburg. Die Futsalabteilung von Jan Regensburg momentan aber in der Tabelle im Süden nur Zweiter, 28 Punkte, allerdings auch ein Spiel weniger als der aktuelle Tabellenführer Weil im Dorf. Und die haben wir ja auch in der Endrunde des letzten Jahres auch kennengelernt.
Ja, Vorsicht vor dem TSV Weil im Dorf. Also eine kroatisch geprägte Mannschaft aus Stuttgart. Die sind auch schon ein paar Jahre in Sachen Futsal unterwegs. Die waren auch schon mal im Halbfinale um die deutsche Futsalmeisterschaft 2016, wenn ich das richtig im Kopf habe. Die haben eine starke Truppe und die haben im Spiel gegen Jan Regensburg 2-2 gespielt. Das waren die einzigen Punktverluste für diese beiden Teams. Ansonsten dominieren diese beiden Mannschaften diese Liga schon. Und hier ist es so, dass sich nur der Erste direkt für die Playoffs der deutschen Meisterschaft qualifiziert. Der Zweite muss gegen den Sieger des Süddeutschen Futsalcups antreten. Das ist eine etwas andere Regelung im Süden. Das soll aber kurzfristig oder mittelfristig auch verändert werden, dass sich wirklich beide Mannschaften, die dann am Ende der Saison in der Regionalliga ganz oben stehen, eben für die deutsche Meisterschaft qualifizieren. Aber in diesem Jahr ist es nicht so. Das heißt also, es wäre schon erstrebenswert, dann tatsächlich auch Erster zu werden. Aktuell hat der TSV Weil im Dorf die Nase vorn, weil er ein besseres Torverhältnis hat und weil er auch ein Spiel mehr ausgetragen hat. Ich bin gespannt, was am Ende dabei rauskommt. Am 17.02. gibt es das Spiel TSV Weil im Dorf gegen den SSV Jan Regensburg. Kroatisch geprägt gegen brasilianisch geprägt. Der SSV Jan hat sicherlich den kleinen Nachteil, er hat viele Brasilianer in seinen Reihen und man weiß ja, seit dieser Saison darf man nur 3 Nicht-EU-Ausländer bei den deutschen Meisterschaften einsetzen. Da hat der TSV Weil im Dorf sicherlich Vorteile. Da spielen auch nicht viele Deutsche, sondern mehr Kroaten. Die dürfen ihre Mannschaft dann schon einsetzen, weil es eben EU-Ausländer sind. Vielleicht sollte man an dieser Regelung auch noch ein bisschen arbeiten, weil es ja letztlich den deutschen Futsalspielern zugutekommen soll. Ja, erwähnenswert ist noch, dass in dieser Liga unter anderem Porto Pforzheim spielt. In Porto Pforzheim ist Timo Di Giorgio groß geworden, der allerdings in dieser Saison, wenn ich das richtig gesehen habe, noch kein Spiel gespielt hat. Porto Pforzheim war auch schon mal im Viertelfinale Deutsche Futsalmeisterschaft. In dieser Saison wird es aber nichts werden. Aktuell Platz 7 von 10. SV Darmstadt 98 aktuell Letzter, in der letzten Saison noch mit Rainer Schreiber Fernandes gesegnet. Der Torhüter, der ja zu den Futsal Panthers Köln gewechselt ist. Es spielt mit Sicherheit eine Rolle, die Platzierung in dieser Liga aktuell. 0 Punkte bisher gesammelt, also gar keinen Punkt. Sicherlich mussten sie erstmal den Verlust von Rainer Schreiber Fernandes verkraften. Man sieht ja, wie er in der Nationalmannschaft und in Köln spielt. Er ist wirklich, meiner Meinung nach, der beste Torhüter in Deutschland aktuell. Dann hat diese Liga allerdings auch schon mal deutsche Meister gestellt, wie du gerade schon sagtest. Der SSV Jan Regensburg in der letzten Saison deutscher Meister geworden. Und Nafi Stuttgart hat es auch schon mal geschafft, nämlich 2014. In dieser Saison gibt es maximal 2 Absteiger. Und wie es dann grundsätzlich mit der Entwicklung der Liga aussieht, ich denke, da gibt es im Moment keine Planung. 10 Teams, das soll beibehalten werden. Die Distanzen sind ohnehin schon groß genug.
Ja, denn Darmstadt ist ja jetzt nicht unbedingt so der nächste Weg, wenn man jetzt beispielsweise aus Weil im Dorf kommt. Das ist ja doch schon eine kleine Strecke, die da zurückzulegen ist. Denn wollen wir mal hoffen, dass im Südwesten irgendwann dann tatsächlich auch die Regionalliga kommt. Aber bis dahin werden wir im aktuellen Verbund natürlich dann weiter berichten und 2018 uns auch regelmäßig um die anderen Regionalligen außerhalb des Westens kümmern. Heinz-Peter Effing von futsalgermany.de bei uns hier in der Sportshow auf meinsportradio.de mit dem Blick auf die Futsal-Ligen in Deutschland. Heinz-Peter, vielen Dank.
Ich danke dir, Malte, und von meiner Seite auch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch an alle.
Dem schließe ich mich natürlich auch nochmal an. Wir hören uns in Sachen Futsal auf jeden Fall 2018.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und No Sports plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.